Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hören den Text, wie ihn die Kirche ausgesucht hat für den heutigen zweiten Adventssonntag bei Jesaja im 64. Kapitel und stehen vor Gottes Wort auf. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen und man das von Alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat je gehört, kein Aug hat je gesehen. Einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das wahr machst und dass es heute schon geschieht, dass wir dieses Wunder erleben dürfen, wie du kommst, wie du uns anrührst, wie du mit uns sprichst. Amen. Liebe Gemeinde, ach, ach, damit geht der Predigtext los. Mit diesem so wenig bekannten Wort, ach. Und jeder von uns hat es wohl schon hunderte von Mal in seinem Leben gesagt. Ach ja, ach ja. Irgendwann stand ich zusammen mit Klaus Vollmer, dem Pastor und Evangelisten, und sagte das, ach ja, so richtig schön seufzend über das ganze Elend dieser Welt und der Gemeinde und der Kirche und überhaupt und so. Und dann guckte er mich an und strahlte und sagte, ach ja, wir haben's gut. Hab das eben richtig bewusst mitgesungen. Ach ja, wir haben's gut. Das war Vers 6 im Lied 523. Deshalb habe ich es rausgesucht. Ach ja, wir haben's gut. Das soll man im Hinterkopf behalten bei allem, was ich jetzt sagen werde. Ach ja, wir haben's gut. Wir haben einen Herrn, der für uns ist. Mein erster Punkt heute heißt, ich habe das alles satt. Ich kann den Propheten gut verstehen, wenn er sagt, ach, dass du den Himmel zerrissest, oh Gott. Ich habe das alles satt. Da wird angeblich Befriedigung gesucht, aber da ist mir die Sehnsucht im Grunde. Da bleibt man lieber bei sich selbst und will das von sich aus stillen und das kann nicht klappen. Da will man angeblich suchen, aber man findet nicht. Was ist das für ein Widersinn? Ich habe doch vor Augen, da steht ein junger Mann, die Mundwinkel so weit runtergezogen, dass man sie mit seinen Schnürsenkeln fast zusammenbinden kann. Und da sagt er so ganz arrogant, für mich kann Jesus noch 10-mal sterben. Und da habe ich mir gewünscht, ach Gott, wenn du jetzt noch anhauen würdest, mit der Faust auf den Tisch hauen würdest, dass du diese Arroganz nicht länger gefallen lässt, sondern ein Ende machst. Und Gott tut es nicht. Ich habe das alles satt, diese überhebliche Arroganz, die sich manche meinen, leisten zu können. Und das ganze klugscheißerische Diskutieren über religiöse und gesellschaftliche Dinge, als wäre man der liebe Gott persönlich und hätte die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ich habe das alles satt, dass man Jesus nur zum Spiel bei seiner eigenen Laune macht, vom Himmel hoch, fromm bis zu irdisch betrübt, je nach Wasserstand und eigener Laune, als könnten wir über Gott verfügen und mit ihm machen, was wir wollen. Ja, Gott, wenn du nur hereinfahren würdest und klare Verhältnisse schaffen würdest. Eine Dame betritt eine Buchhandlung und sagt, ich möchte ein Buch für einen Kranken, etwas Religiöses. Nein, es geht ihm schon besser. Da wird der liebe Gott wieder weggestellt, in die Ecke gestellt, dann ist es vorbei mit Religion. Ich habe es satt, diesen ganzen unglaubwürdigen Unglauben, der dahinter steht, wo das Atheistenkind sagt, Papa, weiß der liebe Gott eigentlich, dass wir nicht an ihn glauben? Ja, absurd, absurd. Ich habe das alles satt, wenn die Leute meinen, sie könnten Gott in die Karten gucken, aber leisten sich den Aberglauben und haben keinen Glauben mehr. Immanuel Geibel hat das gesagt, Glaube, denen die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Ja, die sind da. Die Gespenster sind da. Sie machen Angst, sie machen Not. Und die Menschen wollen sich nicht erlösen lassen. Ich habe es satt, das Elend zu zu sehen, dass sich Menschen antun, bewusst oder unbewusst, in den Ehen, in den Familien, in der Politik. Angela Merkel hat gerade gesagt, die Politik hat kein Vertrauen mehr. Ich glaube, da hat sie sowas von Recht. Rechte kann sie gar nicht haben. Ja, oder unter den sogenannten Rettungsschirmen. Ach Gott, dass du herabführest, dass du Klarheit schenken würdest. Wie kann Gott das eigentlich alles zulassen, dass das alles jetzt geschieht? Warum schlägt er nicht rein? Und darauf gibt es nur eine Antwort. Und das ist seine Sehnsucht nach uns Menschen, weil er liebt und weil er Sehnsucht hat nach uns. Und weil diese Zeit auf der Erde Gnadenzeit ist, Vorbereitungszeit für den Himmel. Und weil die Christen mittragen am Leid der Welt, damit überhaupt noch Gnade möglich ist. Deshalb dieser dringende Ruf, diese dringende Bitte, ach Gott, reiß den Himmel auf. Ja, ich habe Sehnsucht nach dem Himmel. Und ich rufe deshalb mit dem Propheten Jesaja und auch vom Neuen Testament, Herr Jesus, lass uns nicht hängen, tu was, zeig dich, sogar in der Kirche werden wir noch verlacht, um deines Namens willen. Gott, lass dir das nicht länger gefallen. Martin Luther hat gesagt, dass man die Kirche nicht die Kirchen oder Altar nennen soll, sondern Kuh oder Schweinestall, dann, wenn Gottes Wort nicht mehr gelehrt wird. Und ich frage mich, an wie viel Kuh und Schweinestellen ihr heute Morgen schon vorbeigekommen seid. Gottes Wort wird nicht mehr gelehrt, nicht so, wie es die Bibel verstanden haben will. Ach, 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 ach. Mein zweiter Punkt heißt, die Zeit ist krank vor Sehnsucht. Eine kranke Gesellschaft, in der es uns noch blendend geht und alle, die innerlich zerfressen ist. Das ist eine Welt ohne Gott. Das sind ja nicht nur die braunen Gestalten, die das alles so verfinstern. Das ist doch viel, viel mehr. Eine Welt ohne Gott hat immer den Keim der Krankheit zum Tode. In Bremen reden wir viel über Keime. Diesen Keim hat jeder, die Krankheit zum Tode. Auch Christen können sich an dieser Erde krank fühlen und wundern sich, wenn der Glaube keine dauerhafte Erfüllung gibt. Keine Seligkeit, keine ständige Seligkeit und kein Wandeln auf Wolken, kein rosarotes Flimmern vor den Augen. Christen sollen aber gesund sein, das ist Gottes Wille mit ihnen. Sie sollen nicht krank werden an dieser Zeit. Also wie gehen wir um mit unserer Sehnsucht nach Erfüllung, mit unserer Sehnsucht nach Leben? Max Horkheimer, einer der Begründer der Frankfurter Schule, hat gesagt, Religion, das ist die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Und darauf gibt es eigentlich keine gewisse Antwort. Er hat recht. Und ich will es begründen. Ihr könnt kriegen, was ihr wollt, und eure Sehnsucht wird dennoch nicht gestillt. Ihr werdet trotzdem nicht glücklich, wenn ihr alles habt. Und ihr kennt das ja aus der Werbung. Mein Haus, mein Garten, mein Pferd, mein Boot, mein Auto und so weiter und so weiter. Glücklich? Wer ist denn da glücklich? Die Sehnsucht bleibt, egal was du zu Weihnachten geschenkt bekommst. Warum? Warum bleibt der Mensch, du und ich, im Letzten immer ohne Erfüllung? Warum gibt es keine letzte Befriedigung? Ganz einfach deshalb, weil wir für die jenseitige Welt geschaffen sind. Und weil die Wirklichkeit, in der wir leben, für dieses Leben ausreicht, aber doch nicht für das andere Leben, das wir in uns tragen und das danach schreit, dass wir in den Himmel wollen. Wir sind für das Große geschaffen, nicht für das Kleine. Und ich bezeichne dieses Leben, das wir hier leben, und ich lebe gerne, als das Kleine. Das Große, davon haben wir noch keine Ahnung. Das wartet auf uns. Wir wollen den Himmel und deshalb müssen wir auf Gott schauen. Und soll man uns bloß nichts vormachen. Ich glaube es Ihnen sowieso nicht, wenn Sie uns sagen, dass die Leute, die sich mit dem Himmel beschäftigen, mit der Erde nichts mehr zu tun gehabt hätten. Ach, haben die eine Ahnung? Gar keine Ahnung. Die sollen mal in die Geschichtsbücher gucken und schauen, was die Christen gemacht haben, die auf den Himmel geschaut haben, wie sehr sie das auf die Erde verwiesen hat. Und ich denke nur an die ganzen Gestalten in England, die hervorragenden Männer, die ihre Karriere aufs Spiel gesetzt haben, bloß um den Sklavenhandel abzuschaffen. Das haben sie geschafft, aber um welchen Preis? Und erst, und das ist das Problem, mit dem wir leben, erst seitdem für das Handeln der Christen nicht mehr der Gedanke an das Jenseits bestimmt ist, sind die Christen im Diesseits so ohne Wirkung. Stell dir vor, du hast die beste Frau von allen, die Ehe ist fantastisch, alle anderen werden nur gelb vor Neid und fragen nur, wie machst du das? Du hast die beste Familie aller Zeiten, die Kinder geraten oder aus dem Blickwinkel der Kinder die Eltern geraten. Geraten gut natürlich. Es ist eine eindeutige Harmonie, ein wirklich tolles Miteinander und Umgehen. Du hast den besten Beruf aller Zeiten, der füllt dich aus, der macht dich glücklich. Du fährst in den Urlaub, du hast das beste Hotel am ganzen Strand und riechst die Meeresdünung bis ins Bett hinein. Eine rundum schöne Sache. Kein Regenguss stört deinen Urlaub und trotzdem fühlst du dich um irgendetwas betrogen. Es bleibt immer ein Rest, der nicht erfüllt ist, ein Rest Sehnsucht, auch wenn äußerlich alles noch so gut ist. Und deshalb, und jetzt passt gut auf, deshalb sind all die schönen Dinge, die wir auf dieser Erde haben, gar nicht dazu da, unser Verlangen zu stillen, sondern dazu da, um unser Verlangen zu wecken. Nochmal, all die schönen Dinge, die wir auf dieser Erde haben, mit denen wir uns beschenken oder beschenkt werden, sind nicht dazu da, um unser Verlangen zu stillen, sondern sind dazu da, um es zu wecken. Und wenn Gott dir den Grauschleier vor den Augen wegzieht und du deine Sehnsucht siehst und weißt, die ist für den Himmel, die zieht mich in den Himmel, dann darfst du dich freuen an dem, was du schon hast. Du darfst es genießen, aber nicht davon erwarten, dass es dein Leben erfüllt. Kein Ding, keine Sache, nicht einmal ein anderer Mensch, den du liebst, kann deine Sehnsucht stillen, sondern die Sehnsucht hat jeder im Herzen. Und wenn einer sagt, er habe keine Sehnsucht im Herzen, dann weiß er entweder nicht, was er sagt, oder er weiß vom Himmel nichts, oder er lügt. In einem mittelalterlichen Volksspiel tritt der Dr. Faustus auf, einer der Vorfahren von Dr. Faust von Goethe, und beschwört böse Geister, New Age, im Mittelalter. Und da erscheint dann auch das Teuflische in der Person eines kleinen Dämons, und es wird von Faust gefragt, ob es denn nie Sehnsucht nach der ewigen Seligkeit verspüre. Und er antwortet der Dämon, und wenn eine Leiter von der Hölle zum Himmel hinaufführte und die Sprossen dieser Leiter wären lauter scharfe Messer, ich würde sie sofort erklimmen und wenn ich in Stücke zerschnitten hinaufgelangen sollte. Das hat der Verfasser dieses alten Stückes ganz richtig erkannt, dass noch im gottlosesten Herzen eine geheime Sehnsucht lebt nach Gott, nach dem Himmel. Das ist die Hölle. Deshalb ist die Verzweiflung selbst unter Dämonen noch so groß, dass sie den Himmel nicht haben, dass sie ohne Gott leben müssen. Der dritte Punkt heißt, wenn Jesus nur bald käme. Wir werden nicht krank an dieser Zeit, aber wir wissen, es ist alles nur vorläufig. Das Beste kommt noch. Wir leben voller Erwartung. Wenn wieder wie der Prophet Jesaja betet nach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerfließen, dass du es endlich tätest, Herr, dann zeigt er eine andere, eine größere Wirklichkeit, die jetzt erfahren ist und die es ja gibt. Das können ja viele von uns hier bezeugen, die haben das im eigenen Leben erlebt, aber die wir nicht erfahren durch Aberglauben, also ich glaube an heilende Steine oder magische Kräfte etc. pp., das macht alles nur krank. Allein durch den Glauben an Jesus werden wir die Erfahrung der großen Wirklichkeit Gottes haben, der helfenden und heilenden Wirklichkeit mitten in unserer Zeit. Hier beim Propheten Jesaja ist das erste und das zweite kommt von Jesus noch in eins gesehen. Das ist das Alte Testament, Jesaja. Aber wir sind weiter als Jesaja. Wir wissen ja, dass Jesus bereits einmal gekommen ist und warten darauf, dass er wiederkommt. Das bedeutet, wir haben schon eine Revolution hinter uns. Wir warten auf die nächste Revolution. Das eine ist die Revolution, die zu Weihnachten geschehen ist, die Revolution von unten. Gottes Sehnsucht nach uns Menschen wird Mensch. Wir haben Sehnsucht nach dem Himmel und Gott hat Sehnsucht nach uns. Er hält es ohne uns nicht aus. Und deshalb wird Jesus von der Jungfrau geboren aus Maria, um zu sein wie wir, damit wir durch ihn so werden wie er, voller Sanftmut und Frieden, voller Kraft, Vollmacht, die Revolution der Liebe, die von unten kommt. Und nun warten wir auf die zweite Revolution. Die Revolution nicht von unten, sondern auf die von oben. Wenn er wiederkommt und wenn diese Erde nicht wie bei Noah im Wasser versinkt, sondern wie es im ersten Petrusbrief heißt, wenn diese Erde vergeht in einem großen Feuerball und durchs Feuer hindurch eine neue Erde und ein neuer Himmel entstehen wird, und darauf warten wir. Eine Revolution, die man nicht machen kann, die nur Gott selbst schenken kann, wenn er seine kosmische Gewalt einsetzt, reißt den Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Lass die Berge verdampfen, nicht nur die Berge der Alpen, sondern die Berge von Schuld, von Not, von Elend, von Verzweiflung, von Belastung, von Bindung. Gott, lass das verdammen. Nun komm. Welcher Herr kommt denn da? Der, den wir kennen. Derselbe Gott, von dem uns in der Bibel berichtet wird, der Macht gehabt hat, sein Volk zu retten. Der Macht gehabt hat, uns zu retten. Es ist derselbe Gott, mit dem Israel seine Geschichte beginnt. Da, als das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Da, als er Jesus geschickt hat, sodass der Himmel ein Loch bekommen hat. Das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der Mann von Ostern. Und nun warten wir auf sein zweites Kommen, wie er es versprochen hat. Und leben zwischen diesen beiden Fixpunkten, seinem ersten und dem zweiten Kommen, in der anbrechenden Morgendämmerung der Ewigkeit. Auf diese Wiederkunft kann man sich freuen. Und diese Freude wird unser Leben neu gestalten in froher Erwartung. Er kommt. Gottes Sehnsucht nach uns wird sich erfüllen. Es gibt auch Grund genug, sein Kommen zu fürchten. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass im neuen Himmel und auf der neuen Erde auch neue Menschen sein werden, nämlich die, die er hier schon neu gemacht hat. Die, die so bleiben wollen, wie sie sind, die ohne ihn gelebt haben, die werden draußen sein. Und das ist ein schreckliches Wort. Offenbarung 21, Vers 8. Heinrich Kämmen hat immer von den 8 Marschkolonnen in die Hölle gesprochen. Da heißt es, draußen, da werden sein die Meineidigen, die Lügner, die Hure und. Da möchte ich nicht bei sein. Ich freue mich, dass mich Gott herausgerissen hat aus der Schar all dieser und dass ich zu ihm gehören darf und deshalb auf sein Kommen warten darf, auf das neue Reich, das er schenkt, wo wir nichts Verbotenes mehr tun, weil es nichts Verbotenes mehr gibt, weil er uns in seinem Reich voller Reinheit und Klarheit mit den Augen leitet. Darauf warten wir und leben heute in der Erwartung zwischen den Fixpunkten des ersten und des zweiten Kommens von Jesus. Und da heißt es, du bist doch unser Vater und Erlöser, das ist dein Name. Und wie du getan hast, was noch kein Auge gesehen hat, ein Gott außer dir, der sowohl tut denen, die auf ihn warten, denen, die mit ihm rechnen. Gottes Sehnsucht. Und er ist doch ein Gott, der gut ist zu uns. Unglaublich gut. Wir vergessen das immer, weil wir immer so fixiert sind auf das Negative. Er ist uns unglaublich gut und er gibt uns einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und wir haben einen Gott, der uns so unendlich lieb hat. Und diesen Vorgeschmack, den gönne ich jedem und wünsche ich jedem ganz, ganz viel. Und wenn wir in der Liebesgemeinschaft mit ihm für alle Zeiten, durch alle Ewigkeiten zusammen sein werden, dann werden wir sehen, wir haben einen Gott, der uns so wohl tut und so wohl getan hat. Und viele von uns haben es ganz persönlich erlebt, körperlich erfahren, dass wir einen Gott haben, der uns so wohl tut, der die Bindung zerbricht, der von Süchten frei macht. Zwischen den beiden großen Kommen von Jesus, dem ersten und dem zweiten, leben wir in der Gegenwart seines Geistes und wissen, hier ist Friede und hier ist Freude. Wir brauchen die Erde nicht dem Teufel zu überlassen. Wir dürfen darauf warten, dass aus dieser Erde eine neue Erde wird, ein neuer Himmel. Und wir dürfen wissen, dass auf dieser Erde, auf der wir jetzt leben, nicht alles gut wird. Nicht. Im Gegenteil. Wir haben vorhin auch in der Schriftlesung gehört, dass da ganz schreckliche Dinge dem Kommen Jesu vorausgehen. Die Bibel ist ganz deutlich und realistisch. Da wird immer Unfriede sein, immer soziale Ungerechtigkeit, immer Angst, Not, Krieg, Aufruhr, Verwirrung, Verführung, Verirrung. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass das lauter Zeichen sind vor der Wiederkunft unseres Herrn. Aber die, sagt die Bibel, die zu Jesus gehören, die haben keinen Grund, sich davor zu ängstigen. Denn sie sind ja schon gerettet. Und für die sagt die Bibel ein so glasklares Wort. Wenn ihr das alles kommen seht, dann verkriecht euch, macht euch gebückt. Nein, sagt, dann erhebet eure Häupter, wenn sich euer Heiland nähert. Also wenn es ganz dicke kommt, dann wisst, der Herr ist noch näher. Erhebet eure Häupter, der Herr kommt. Ich will zum Schluss einen Satz zitieren und wiederholen. Den hat Bischof Bogiertz mal gesagt, ein geistlicher Vater von mir, ein schwedischer Bischof. Der sagte, entweder es kommt eine Erweckung oder unser Herr. Es kommt eine Erweckung oder unser Herr. Tja, ich würde mich auf beides freuen. Am besten, es passiert euch beides. Erst die Erweckung bitte und dann der Herr. Erst die Erweckung. Natürlich wollen noch viele Menschen mit dabei sein sollen. Aber ich es jedem gönne, dass er das Evangelium hört, diese frohmachende Nachricht von Jesus. Dass er dabei ist, dann, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn dann die Erweckung durch ist, dann dürfen wir wissen, dann kommt der Herr. Und darum sollen wir beten, dass bevor er wiederkommt, noch ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Und das sehe ich auch als Aufgabe der Martini-Kirche hier. Diese hervorragende Lage, das Evangelium weiterzugeben, das ist ja wie eine Platzanweisung Gottes. Und das dürfen wir tun. Und wir dürfen wissen, wir tun es in seiner Vollmacht. Wir tun es in seinem Namen. Und wir geben es weiter, was uns erreicht hat, dass Jesus der Herr ist. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Er hat gesagt, das braucht ihr nicht zu wissen. Wenn ich komme, dann komme ich wie ein Dieb in der Nacht. Und wie ein Dieb in der Nacht, das lässt sich nicht berechnen. Aber wir wissen, er kommt. Deshalb können wir es nur beten. Komm, Herr Jesus, Maranatha. Ja, komm, Herr Jesus. Dann, wenn er wiederkommt, dann ist Gottes Sehnsucht gestillt. Dann sind wir mit ihm zusammen. Für immer und ewig. Ach ja, wir haben es gut.